Wenn man Sport so wichtig nimmt, dass er zum Ernst wird, das macht für mich den Charakter von Bewegung im Bereich des Sports aus. In meinem persönlichen Sprachgebrauch würde ich vielleicht von Hardcore-Fans sprechen, wenn der Sport das Wochenendprogramm bestimmt, die Ergebnisse der Mannschaft die Laune mitdefinieren und die Entscheidungen des dazugehörigen Vereins so wichtig sind wie die des Arbeitgebers oder Ereignisse in der Familie. Einerseits hätte ich manchmal gerne auch so einen Verein, für den man so viel Leidenschaft aufbringen kann. Andererseits klingt das ganz schön anstrengend. Aber das ist nur mein Zugang zu Sport und Fanphänomen oder Bewegung dort. Bei Der ganz formale Wahnsinn haben wir wie üblich einen Experten zum Thema dabei. Sein Name ist Stefan Kühl, Organisationssoziologe der Uni Bielefeld, der sich aktuell mit Bewegung beschäftigt. Herr Kühl, habe ich mit diesem sehr persönlich geprägten Zugang zu Bewegung erfasst, was für Sie das Relevante bei Sportbewegung ist?
Ja, wobei ich selbst nicht zu sicher wirken möchte. Also es ist sicherlich so, dass jetzt zum Beispiel die Ultraszene im Fußball oder bestimmte bewegungsartige Phänomene im Sport von den Bewegungsforschern bisher eigentlich kaum wahrgenommen worden sind. Und wenn sie wahrgenommen worden sind, nur dann, wenn eben bestimmte Sportfans sich politisiert haben oder bestimmte Katalysatoren für politischen Protest geworden sind, dann wurde das für Bewegungsforscher interessant. Aber die reine Leidenschaft für einen Verein wurde von den Bewegungsforschern bisher nicht wahrgenommen, weil es eben auch nicht als Bewegung definiert worden ist. Und das, was ich aber schon auffällig finde, ist, dass wenn man sich die Fanszenen anschaut, dass es doch viele Ähnlichkeiten mit Bewegung gibt und man in irgendeiner Form darauf eine Antwort finden muss. Also was sind Ähnlichkeiten, Unterschiede zwischen politischen, religiösen und sportlichen Massenphänomenen, um es mal so auszudrücken? Und da finde ich schon auffällig, dass es bestimmte Ähnlichkeiten gibt.
Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, uns da anzunähern. Ich habe mich zuerst gefragt, warum sind für BewegungsforscherInnen normalerweise Sportmassenphänomene irrelevant? Sie erfüllen gewissermaßen nicht den klassischen bisherigen Ansatz für eine Bewegung. Ne? Wir haben schon mal darüber gesprochen, es fehlt quasi eine Adressierung einer äußeren Gesellschaft. Alles, was zählt, ist der eigene Verein. Und in einer üblichen Definition reicht das nicht?
Naja, also das Problem ist gewesen, dass die Bewegungsforschung halt Bewegung über das Protestmotiv artikuliert hat. Also es geht darum, gegen irgendetwas zu sein, gegen irgendetwas zu protestieren und das an Dritte zu adressieren. Und wenn man den Bewegungsbegriff so eng zieht, dann bleibt man eben faktisch nur bei politischen Bewegungen stehen. In dem Moment, wo man sagt, es geht darum, bestimmte Werte zu absolutieren, die Hierarchie von Werten aufzubauen und zu sagen, das Wichtigste in meinem Leben ist Arminia Bielefeld oder der Hamburger Sportverein oder 1860 München, dann hat man in dem Moment eben eine Wertformulierung, die ganz ähnlich ist wie eine Wertformulierung, die man auch im politischen oder auch im religiösen findet. Also die Frage ist, was unterscheidet Personen oder Personengruppen, die den Wert Arminia Bielefeld absolut setzen, von Personen, die sagen, für mich ist eben Gott das Wichtigste, was es im Leben gibt, oder von Bewegungen, die sich dem Ziel des Weltfriedens oder der nationalen Einheit oder so verpflichten. Da sehe ich erstmal jedenfalls keinen strukturell angelegten Unterschied in der Art und Weise, wie sich diese sozialen Gebilde zusammensetzen, und würde deswegen erstmal als Hypothese davon ausgehen, dass es eben auch in dem gesellschaftlichen Teilbereich Sport Bewegungsphänomene gibt.
Mhm. Um das nochmal ganz kurz zu abstrahieren, Sie haben gerade eine Definition eingebracht, die wir in der Form, glaube ich, noch nicht so klar hatten, nämlich, dass es eine Werthierarchie auch für das Individuum geben muss. Wir hatten bisher nur quasi, dass die Bewegung eine Art von Werthierarchie hat und in der Bewegung feststeht, was ist eigentlich das Wichtigste. Aber ist es auch so, dass, damit ich Teil einer Bewegung werden kann, tatsächlich der Wert dieser Bewegung in meinem Leben absolute Priorität bekommt?
Ja, jedenfalls wird sie erstmal ja häufig übernommen. Also in dem Moment, wo ich jetzt sage, Frieden ist das Wichtigste, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Personen, die sich dann in der Friedensbewegung engagieren, auch für diesen konkreten Moment Frieden als das primär Wichtige im Leben begreifen, sehr plausibel. Oder denken Sie daran an bestimmte religiöse Erweckungserlebnisse. Das ist ja nicht nur die anonyme Masse der Bewegung, die der religiösen Bewegung, die sagt, der Glaube an diesen Heiligen oder diesen Gott ist das zentral Wichtige, sondern das wird von den Personen entsprechend antizipiert. Und genauso würde ich es eben auch bei Sportbewegungen sagen. Es ist jetzt nicht nur so, dass da so ein anonymes soziales Gebilde wie Ultragruppierung die Liebe zu Arminia Bielefeld als das Wichtigste im Leben betrachten, sondern das wird ja durch die einzelnen Mitglieder dann auch reproduziert. Weswegen dann genau diese Situationen entstehen, die Sie geschildert haben, dass einzelne Personen vor der Schwierigkeit stehen, dass sie ihren Ehemann nicht heiraten können, weil an dem Samstag eben Arminia Bielefeld Auswärtsspiel ist und man das deswegen leider nicht kombiniert bekommt. Das sind genau solche Priorisierungsentscheidungen, die dann eben auch auf der Ebene des einzelnen Individuums zu beobachten sind.
Jetzt haben Sie gerade schon Liebe zum Verein als Beispiel gebracht. Das ist jetzt das Nächste, was mich da interessiert. Was ist denn der Wert, wenn wir beim Bewegungsbegriff bleiben, auf welchen Wert orientiert man sich? Ist der Verein dann ein Wert? Macht man aus einer Organisation einen Wert?
Ja, man merkt, Sie sind kein Ultra, oder?
Ich habe am Anfang gesagt, ich bin leider verhältnismäßig, also ich war schon mal bei Fußballspielen, ich war auch schon mal im Stadion, ich habe Spaß daran, lustige Gesänge zu grölen, gar kein Problem. Mhm. Aber die,
Mit der soziologischen Distanz danach. Ja. Sie gehen ins Fußballstadion, wie ich aufs Oktoberfest gehe, eben interessiert, beobachtend, aber nicht bereit, sich auf das Ganze auch wirklich einzulassen. Und dementsprechend ist das erstmal natürlich jetzt keine naheliegende Vorstellung. Aber ich finde die Liebe zu einem Verein als Fan jetzt gar nicht so viel unplausibler wie die Liebe zu einem Gott, der für uns mehr oder minder plausibler erscheint. Also die Form der Verklärung eines Wertes hat schon gewisse Ähnlichkeiten. Nicht umsonst wird ja dann quasi von Fußball als Religionersatz gesprochen. Ich finde das erstmal nicht abwegiger als die Liebe zu einem Gott oder die Vorstellung der Verabsolutierung einer bestimmten politischen Ideologie.
Ja, aber was ich spannend finde ist, wir sprechen ja öfters quasi über das Verhältnis Bewegung und Organisation, dass es ja dann doch hier sich zeigt, dass es doch etwas sehr Besonderes ist bei Sportbewegung. Denn es gibt diese Wechselwirkung hier plötzlich viel stärker mit der Organisation. Ne? Also ich kann mir gar keine Fanbewegung für einen Zulieferer von Schrauben kann man sich nicht so eine Fanbewegung vorstellen oder eine andere betriebswirtschaftliche Organisation. Ein anderes Beispiel, wir schauen auf eine politische Bewegung und die Wechselwirkung dazu, Organisation, dann ist es ja was vollkommen Normales, dass man jemand aus einer Bewegung in eine Partei geht und man sich da eventuell auch schon kennt. Aber passiert dasselbe bei einer Sportbewegung, wenn jemand als Jugendlicher oder als Kind im Fanblock mit war und dann in die Organisation geht, also es reicht ja nicht, dass man in die Pressestelle geht, sondern man muss mit auf den Platz kommen, dann ist das ja eine Geschichte, die für die gesamte Bewegung enorm das Leben quasi bestimmt und sehr wichtig wird zu erzählen. Das heißt, wir haben ja doch ein sehr besonderes Verhältnis zwischen Organisation und Bewegung, was nicht so völlig einfach und normal ist.
Also dem würde ich auch zustimmen. Ja. Und natürlich auch ein sehr spannungsreiches, weil das ist sicherlich so, wenn Sie jetzt die Ultras beim Fußball nehmen, dass die sich ja auch erstmal gegenseitig ernst nehmen als Ultra eines anderen Vereins. Mhm. Aber gleichzeitig ist ja der Wertekatalog nicht der gleiche. Ob man Arminia Bielefeld oder den Hamburger Sportverein gut findet, das macht schon auch nochmal einen himmelweiten Unterschied. Von außen betrachtet ist es erstmal sehr ähnlich, weil es ist jedenfalls auch nur eine Form von Sportverein. Aber für die Ultras selbst macht es natürlich einen himmelweiten Unterschied, ob sie Arminia Bielefeld oder den Hamburger Sportverein entsprechend gut finden. Ja, man merkt stimmt, eben, das stimmt. Deswegen würde ich dem zustimmen und sagen würde, das ist erstmal auch erklärungsbedürftig, wie es kommt, dass eine bestimmte Organisation, die nichts anderes macht als irgendwelche Menschen, Männer oder Frauen auf Wiesen rumlaufen lässt, so eine hohe Bindungswirkung erzielen kann.
Liegt das einfach daran, dass es Sport ist? Dass dadurch, dass es irgendwie, das wäre gerade mein erster Ansatz, dadurch, dass da eine Art von, da kommen diese Phänomene von irgendwie von Kameradschaft und andauernd geht es um irgendwas kämpferisch durchziehen, man muss Willen zeigen. Das würde in einer normalen Organisation, wenn man mit diesen Vokabeln daherkommt, würde das sehr viel Misstrauen erzeugen. Aber für eine Sportsache scheint das irgendwie das Richtige zu sein.
Ja, es ist eine gute Frage. Also woher kommt diese enorme Leidenschaft? Man würde vermutlich jetzt als funktionalistisch denkender Soziologe in die Richtung suchen, was für eine Funktion wird dadurch erfüllt? Also welches Bedürfnis wird befriedigt? Und ich finde schon, es spricht vergleichsweise viel, dass diese Werte, die sich jenseits der Religion ausbilden, auch mit Säkularisierungstendenzen zu tun haben. Also in dem Moment, wo die Kirche insgesamt an Bedeutung verloren hat, gibt es eben andere Orte, in denen sich bestimmte identitätsstiftende Momente festmachen können. Und sicherlich ist der Fußballverein eine dieser Möglichkeiten. Und nicht umsonst ist es ja so, wenn man sich das in religiösen Bewegungen, in politischen Bewegungen anschaut, ist das ja häufig in so einer Phase jugendlich sein, junge Erwachsene, wo diese starke Identitätssuche und dann aber auch Identitätsfindung stattfindet. Und dann eben so Bindungswirkungen entstehen, die sich dann manchmal auch das ganze Leben lang durchziehen, aber dann auch irgendwann relativiert werden. Also das abnehmende politische Engagement im Fall der Familiengründung oder eben bei Religion, wo man schauen muss, wie kriege ich die Familie in diese religiöse Bewegung integriert, oder bei Sport eben auch, dass wenn man häufig genug die Auseinandersetzung mit seinem Ehemann darüber geführt hat, dass man jetzt gerne zum Fußball gehen möchte, dann ist man irgendwann so weich gekocht, dass dann nicht plötzlich mehr jedes Auswärtsspiel mit dabei sein muss, was dann von der Bewegung wiederum kritisch beobachtet wird. Also insofern würde ich erstmal sagen, klar, es sind bestimmte Formen von Sinnstiftung, von Identitätsstiftung, die stattfindet, weil sie eben durch die Religion nicht mehr in der gleichen Art und Weise geboten werden kann wie vor 200 oder 300 Jahren.
Ich finde, das macht ja etwas ganz Spannendes mit einer Organisation, wenn man diese Art von Sinnstiftung quasi leisten muss. Denn einerseits ist man ja tatsächlich quasi auch eine Form von Kirchenersatz. Also auch allein dafür ist es ja mal Spaß, im Stadion zu sein, einfach für dieses Gefühl davon. Aber dennoch hat man quasi eine Organisation, wo Leute ganz normal arbeiten und man ist Teil einer übersinnlichen Art von, also man wird krass überhöht als Teil dieses Vereins, nämlich in beide Richtungen. Entweder wird man überhöht als, da passiert nur Mist, das sind dann die schlechten Phasen, wenn es nicht gut läuft, oder man ist Teil von, die haben es geschafft, sie arbeiten für die Leute, die ich als Bewegungs-, als Fan quasi vergöttere. Was macht das mit einer Organisation eigentlich, so enorm auf einem Präsentierzeller zu stehen? Das kann ja, ich wollte gerade sagen, das kann nicht gesund sein, aber wir können ja auch einfach funktionsoffen fragen, wie geht man als Organisation damit um, so dermaßen unter Beobachtung zu stehen?
Naja, erstmal liegen darin ja enorme Chancen. Also Sie hatten das ja erwähnt, dass es unwahrscheinlich ist, dass man die gleiche Leidenschaft für eine Schraubenfabrik wie für einen Fußballverein entwickelt. Aber es ist natürlich die Hoffnung von vielen Wirtschaftsorganisationen, ein Produkt anzubieten, wo die Personen nicht einfach Kunden sind, sondern mit entsprechender Leidenschaft sich an eine Marke oder an ein Produkt binden. Und Fußballvereine profitieren massiv davon. Also die gesamte Kommerzialisierung des Fußballs, oder Sie können das Gleiche eben bei American Football, Baseball oder bei Basketball sehen, ist in Deutschland vielleicht nicht ganz so zentral, aber man hat in anderen Ländern eben ähnliche Phänomene, oder denken Sie an Cricket in Pakistan oder in Indien, wo halt eine enorm hohe Identitätsstiftung stattfindet und das erstmal enorme Kommerzialisierungschancen bietet. Und dann entstehen diese üblichen Effekte. Also man hat es mit Spielern zu tun, von denen man weiß, dass die nur in dem Verein mitspielen, weil sie eben entsprechend gutes Geld dafür bekommen und auch bereit sind, für besseres Geld zum nächsten Verein zu wechseln. Und da merkt man natürlich dann schon auch in den Vereinen auf Seiten der Profispieler eine gewisse Form von professioneller Heuchelei. Also jeder weiß, wie das Spiel läuft, und gleichzeitig wird auch erwartet von den Organisationsmitgliedern, die eben da jedes Wochenende auf das Fußballfeld gehen, dass sie eine entsprechende Identifikation mit dem Verein zeigen. Aber ist es auch völlig klar, sobald sie dann irgendwie bei dem nächsten Verein gelandet sind, ist da die Erwartung auch wieder da. Es wird halt also mitbeobachtet. Und dann wird es aus meiner Sicht, das ist ein interessantes Spannungsfeld, dadurch aufgelöst, dass halt sowas wie Publikumslieblinge entstehen. Und zwar nicht diejenigen, die unbedingt am besten spielen, sondern diejenigen, die am ehesten dem Ideal eines extrem loyalen Vereinsfußballers am nächsten kommt. Und dann gibt es andere, die dann halt eher als Söldner begriffen werden. Und dann hat man halt so eine Abstufung auf Seiten der Ultrabewegung, die dann ja, eine Hierarchisierung jenseits eigentlich der sportlichen Leistung vornimmt.
Da waren jetzt gerade zwei Elemente drin, die ich sehr spannend finde. Und zwar erstens der Umgang mit der Kommerzialisierung. Und zwar, wenn wir dem näher kommen, was Werte von Sportbewegungen sind, dann ist der Kampf gegen Kommerzialisierung auch quasi ein einendes Element, das, so, wir sind eigentlich gerade immer die ganze Zeit sehr nah am Fußball. Das liegt daran, dass das ja medienmäßig das bekannteste ist und auch die größten Vereine sind. Da ist das Phänomen
im deutschsprachigen Raum am besten beforscht.
Ja, genau.
Jetzt nicht durch Bewegungsforscher, aber sicherlich in der Sportsoziologie, die sich mit Fans auseinandersetzt, ist es einfach das Feld, was man am besten
gesehen hat. Und da ist man sich ja quasi einig, innerhalb der sportlichen Bewegung, man ist gegen Kommerzialisierung, was dann nämlich auch zum Beispiel Feindbilder innerhalb den Vereinen klar macht. Also natürlich, wenn man sich jetzt Bundesliga-Vereine anguckt, wird man sich immer einander auf freundschaftliche Weise beleidigen. Aber dann hat man Vereine, die Sinnbild geworden sind für Kommerzialisierung, wo man sich einig ist als alle anderen Bewegungen, die haben noch nicht mal eine Bewegung. Also man spricht ihnen sogar den Charakter ab, dass sie überhaupt dazu in der Lage wären, authentische Fans zu haben.
Ja, also das ist sicherlich bei diesen vermeintlichen Kunstvereinen Leipzig, Hoffenheim, die gebildet werden, dieser Standardvorwurf. Wobei die Frage ist, wie lange dauert das, bis da nicht eine Fanszene entstanden ist, die ähnlich leidenschaftlich ist wie die Fanszene bei den, in Anführungszeichen, natürlich gewachsenen Vereinen, die ja häufig einen ähnlich hohen Grad an Kommerzialisierung haben, wie jetzt die vermeintlichen Retortenvereine.
Genau,
Ist auch klar, das ist quasi dann auch Teil, wo man sagen kann, des Geschäfts, diese Unterschiede zu dramatisieren. Sowohl von den Funktionären als auch von den Fans wird da halt irgendwie auch ein Spiel draus getrieben, so zu tun, als wenn es da irgendwie zwei ganz unterschiedliche Typen von Vereinen gibt, obwohl eben eigentlich allen klar ist, dass da in der Zwischenzeit mehr oder minder gut funktionierende Wirtschaftsorganisationen im Hintergrund stehen. Also das ist sicherlich sicherlich richtig, aber auch eben spannend unter dem Gesichtspunkt, was es für interne Spannung innerhalb eines Vereins bedeutet. Also die Funktionäre gegen die wirklichen Fans. Also ähnlich fast auch hier wie im religiösen Bereich, wo halt dann von irgendwelchen Hauptberuflichen ausgegangen wird, die aber die eigentlichen Werte gar nicht mehr so leben. Und dann auf der anderen Seite aber eben den Vertretern der Basis, die dann versuchen zum Beispiel den wahren Glauben oder das wahre Fansein wieder in den Verein reinzutragen. Mhm. Und das ist sicherlich für diejenigen, die jetzt nicht aus der Fanszene, aus der Sportbewegung, aus der Ultraszene selbst rauskommt, immer eine Herausforderung, dieses Verhältnis zu managen. Also wie nah sind wir an diesen Fans? Wie viel lassen wir uns von denen bieten, auch als Forderung? Und wie viel Distanz aufgrund von anderen Druckelementen, zum Beispiel Sponsoren oder bestimmten politischen Anforderungen, sind wir bereit, dagegen zu setzen? Also da hat man es mit einem kontinuierlichen Spannungsverhältnis zu tun, was ich aber auch eben sehr typisch für Bewegungen achte. Also denken Sie an Parteien, die aus Bewegung entstanden sind, die Grünen und die Umweltschutzbewegung, auch permanentes Spannungsverhältnis. Oder denken Sie an Maria 2.0, also bestimmte Reformationsbewegungen aus der katholischen Kirche heraus, die auch als Laienbewegung gegen die Hauptberuflichen antreten. Also da haben wir es mit einem hohen Maß an Ähnlichkeit in dem Konflikt zwischen Hauptberuflichen, in der Organisation fest verankerten Personen und eben den eher bewegungsorientierten Anhängern zu tun.
Ich habe noch ein anderes Phänomen, wo ich auch interessant finde, wie Sie das beurteilen, und zwar Identifikation mit Bewegung. Mein erster Impuls war zu sagen, nirgendwo sonst als bei Sportbewegung ist es so klar, dass wenn man sich zu einer Bewegung einmal zugehörig erklärt hat, darf man danach niemals zu einer anderen Bewegung wechseln, jedenfalls in der gleichen Sportart. Aber das ist auch einfach nur ein Bewegungsmerkmal, nicht wahr? Es ist gar nicht, also das funktioniert bei Religion auf gar keinen Fall zum Beispiel, dass man sich für verschiedene Bewegungen hinstellt.
Wobei, jedenfalls nicht gleichzeitig. Und wenn man es hintereinander macht, muss man es eben sehr deutlich als
Konvertit quasi darstellen, dass man das Licht gesehen hat.
Ja, und das ist sicherlich eine Gemeinsamkeit sowohl in politischen, religiösen, aber auch Bewegungen im Sport, vielleicht teilweise auch im Wirtschaftsbereich, dass wenn man sich einmal zu diesem Wert bekannt hat, und da ist ja auch häufig ein gewisser Pathos mit dabei, wenn man sich zu einem Wert bekennt, dass es dann Rechtfertigungsnotwendigkeiten dafür gibt, dass man dann plötzlich ganz andere Werte vertritt. Also denken Sie an die, doch nicht wenigen 68er, die dann zu faschistischen Positionen übergelaufen sind, Rechtsextreme geworden sind.
Aber das wurde nicht erklärt, oder? Oder gibt es dafür Recht? Also ich kann mich jetzt bei Horst Mahler keine Rechtfertigung erinnern zum Beispiel.
Ja, also er selbst gibt natürlich schon Rechtfertigung dafür. Also okay. Es wird entweder auf Irrtümer verwiesen, gesagt, man hat jetzt quasi nochmal das Licht gesehen, was dann eben anderes ist. Also von den Konvertiten selbst auf alle Fälle, weil die werden ja permanent gefragt. Also bei so prominenten Figuren wie Horst Mahler, der eben jetzt ein Vorzeigerechtsextremer ist, ist das offensichtlich. Der wird von den Massenmedien gefragt, aber natürlich auch in seinem Bekanntenkreis und seinen ehemaligen Kampfkameraden befragt, wie das eigentlich kommt dazu. Also von daher gibt es da in der Selbstbeschreibung sicherlich Gründe dafür. Und das ist ähnlich wie auch im religiösen Bereich. Und da diese Metapher von, ich habe das Licht gesehen, das sind ja genau solche Elemente, wo denn jemand verkündet, bisher war ich halt irgendwie Anhänger dieses falschen Glaubens und jetzt kommt der richtige Glaube. Und jetzt bei Sportvereinen, das wäre interessant. Ich weiß gar nicht, wie gut das untersucht ist, ob es das überhaupt als Phänomen gibt. Vermutlich sind die sich zu strukturähnlich, als dass es da wirklich richtige Konvertiten gibt. Vielleicht höchstens in dem Fall der Reaktion auf Überkommerzialisierung. Also dass so ganze Fanblocks wegbrechen, wenn irgendein reicher Besitzer aus Saudi-Arabien einen Verein kauft und das plötzlich bestimmten zelebrierten Ideen widerspricht, dass man sich dann quasi einen kleineren Verein zuwendet. Aber so, dass man jetzt von Arminia Bielefeld zum HSV rüberwandert und dann vom HSV wieder zu Arminia Bielefeld, dazu sind sie sich dann doch irgendwie zu strukturähnlich, als dass das eine wahrscheinliche Bewegung ist. Also ich würde erstmal davon ausgehen, dass die Zugehörigkeit zu einer Fanszene oder wenn man den Bewegungsbegriff benutzen möchte, zu so einer Fanbewegung, dass das eher stabil ist, auch im Vergleich teilweise zu politischen oder religiösen Zugehörigkeiten.
Weil Sie es gerade nochmal genannt haben, vielleicht kommen wir da jetzt ans Ende bald, aber was ist jetzt der Unterschied zwischen Fanszene und Fanbewegung oder ist es synonym?
Ja, das ist genau eine dieser Fragen, wo man damit beschäftigt ist oder wo ich auch beschäftigt bin, weil ich ja jetzt letztlich auch mit einem Vorschlag auftrete, diesen Bewegungsbegriff breiter zu fassen, über Werte zu definieren, nicht mehr über Protest, dann letztlich Abgrenzungsvorschläge zu liefern. Also zu Szenen zum Beispiel oder wenn Sie jetzt an Bewegung im Wirtschaftsbereich zu Managementmoden. Also wo liegen da genau die Unterschiede? Und bei Szenen würde ich erstmal davon ausgehen, das sind Zusammenschlüsse, die erstmal durch ein gemeinsames Interesse definiert sind. Das kann eine gemeinsame Tätigkeit sein, gemeinsames Hobby, eine gemeinsame Aktivität. Also es gibt sowas wie eine Szene von Briefmarkensammlern oder eine Szene von Pilzsammlern oder eine Szene von Leuten, die halt Freude daran haben, Parcours in Städten zu rennen. Also das ist erstmal eine Szene und sie würde erst in dem Moment die Beschreibung einer Bewegung bekommen, in dem eben das, was man da jetzt gerade macht, mit Werten aufgeladen wird. Also eine bestimmte Bedeutung, eine bestimmte Erwartungshaltung über Werte dazukommt. Es geht nicht um eine reine Interessensgemeinschaft, sondern es geht um die Überhöhung des eigenen Seins durch die Formulierung von bestimmten Werten. Und dann in dem Moment würde aus einer Szene eine Bewegung werden. Also wenn ich nur Sonntag ins Stadion gehe, um mir ein gutes Spiel anzuschauen und aus der reinen Freude heraus bedenke, ach, das ist interessanter, wenn ich mich jetzt einem Verein zugehörig fühle und dann für den jubel und nicht für den anderen oder vielleicht immer für den Underdog jubel, da würde ich sagen, das ist eben eine Szene. Da hat man bestimmte Interessen daran, ein Fußballspiel sich anzuschauen. Aber in dem Moment, wo man sagt, es ist eigentlich die oberste Priorität in meinem Leben, diesem Verein durch meine Aktivitäten, durch meine Unterstützung zu dienen, dann würde ich von der Bewegung sprechen.
Ich finde das sehr spannend. Ich würde gerne noch weiter darauf eingehen, aber ich glaube, für das Phänomen Sportbewegung haben wir an dieser Stelle wahrscheinlich genug gesagt. Deswegen ist mein Vorschlag, wir nehmen diese Begriffsgrenzen mit in die nächste Folge, wo wir nämlich abschließend darüber sprechen, was können wir aus Bewegungen lernen und was kann man von Organisationen oder was kann man auch für Organisationen lernen, wenn man auf Bewegungen schaut. Zum Thema Sport, aber an dieser Stelle, Stefan Kühl, ganz herzlichen Dank.
Ich bedanke mich auch.
Mein Name ist Andreas Jarmwille. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wie gesagt, nächste Woche hören wir uns dann zu unserer letzten Folge über das Thema Bewegung. Bis dann.